Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Die Themen: Nach den Unruhen in Tibet, weltweit finden Solidaritätsdemonstrationen statt. Wir berichten über Reaktionen in der Schweiz, wo Druck auf das Internationale Olympische Komitee gemacht wird. Explosionen in Albanien. Bei Tirana fliegt ein Waffenlager in die Luft. Die Rede ist von mehr als 150 Verletzten und zahlreichen Toten. Demonstration in Ungarn. In Budapest gehen 150.000 Menschen gegen die Reformen der Regierung auf die Straße. Verhandlungen in Biasca. Die SBB und die Gewerkschaften suchen nach einem Ausweg aus dem Cargo-Streit. Die Gespräche dauern an. Wir bringen die Meinung von Benedikt Weibel. Der frühere SBB-Chef nimmt erstmals Stellung zu den Vorwürfen gegen ihn. Und die Schlagzeile vom Sport: Daniel Albrecht erreicht beim letzten Slalom in Bormio Platz 2. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Simon Loy.
In Städten auf der ganzen Welt haben Demonstrationen gegen die Gewalt Chinas gegen protestierende Tibeter stattgefunden. In Zürich versammelten sich gegen 2000 Personen vor dem chinesischen Konsulat. Einzelne Teilnehmer stürmten auf das Gebäude zu und schmissen Steine. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Proteste der Tibeter finden in der Stadt Lhasa statt. Sie richten sich gegen die Herrschaft Chinas. Petra Aldenrath.
In den vergangenen Tagen berichteten die chinesischsprachigen Medien nicht über die Vorfälle in Tibet. Erst heute, nachdem sich die Vorwürfe aus dem Ausland häuften, dass die Chinesen Nachrichten aus Tibet systematisch zensieren, stellte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua ein Video mit Bildern der Krawalle ins Netz. Dieses Video kann auch von der chinesischen Bevölkerung abgerufen werden. Laut chinesischen Angaben kam es bei den Straßenkrawallen zu 10 Toten. Die meisten davon sollen chinesische Händler sein, die in ihren brennenden Geschäften ums Leben kamen. Tibeter beziffern die Zahl der Toten jedoch auf an die 100. Welche Zahl stimmt und auch auf wessen Konto die Toten gehen, ob auf das der chinesischen Sicherheitskräfte oder auf das der protestierenden Tibeter, ist noch ungeklärt. Die chinesische Provinzregierung in Tibet betont, dass sie keine Anweisung gegeben hat, in die Menge zu schießen. Es seien Warnschüsse abgegeben worden und Tränengas sei zum Einsatz gekommen. Die Teilnehmer der Demonstrationen wurden mittlerweile aufgerufen, sich bis zum Montag freiwillig zu stellen. All denjenigen, die dem Aufruf nachkommen, wurde Strafmilderung in Aussicht gestellt. Ob die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Tibet Auswirkungen auf die Olympischen Spiele haben, lässt sich noch nicht sagen.
In Albanien sind bei gewaltigen Explosionen in einem Munitionsdepot über 150 Menschen verletzt und zahlreiche getötet worden. Viele Personen werden noch vermisst. Die Detonationen waren weit herum hörbar. Sie ereigneten sich nach dem Mittag in einem Dorf nahe der Hauptstadt Tirana. Walter Müller.
Zur Zeit der Explosion waren im Munitionslager der albanischen Armee gegen 60 Personen an der Arbeit, darunter auch einige US-amerikanische Angestellte einer privaten Firma zur Entsorgung von Munition. Im Rahmen eines von der NATO finanzierten Projektes waren die Angestellten damit beschäftigt, alte Munition aus der kommunistischen Ära zu demontieren. Nach der ersten gewaltigen Explosion folgten stundenlang weitere Explosionen. Mit gepanzerten Fahrzeugen versucht eine Spezialeinheit der Armee, nun in das Zentrum der Anlage vorzudringen. Bisher sind 4 Tote geborgen worden. Im nahegelegenen Dorf Gürdes zerstörte die Explosion viele Häuser. Auf der stark befahrenen Autostraße von Tirana nach Durres wurden viele Personen verletzt und Autos beschädigt. Die Spitäler in den beiden Städten sind mit Verletzten überfüllt und die Dorfbewohner der umliegenden Dörfer flüchten vor dem Inferno. Familien suchen ihre Angehörigen. Ministerpräsident Sali Berisha sagte, dies sei der schlimmste Tag für Albanien. Und Staatspräsident Bamir Tapi rief die Menschen zur Ruhe auf, Panik und Chaos müssten verhindert werden.
In Ungarn sind am heutigen Nationalfeiertag über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um zu zeigen, wie unzufrieden sie mit der Regierung sind. An verschiedenen Kundgebungen wurde ein Ende der Reformpolitik verlangt und vereinzelt auch der Rücktritt von Premierminister Gyurcsány gefordert. Mark Lehmann.
Die Menschen in Ungarn sind nicht zufrieden mit den schmerzhaften Reformen, die ihnen die Regierung aufzwingt. Das hatten sie am vergangenen Wochenende an der Urne deutlich gemacht, als sie die Einführung von Gebühren im Gesundheits- und Bildungswesen klar ablehnten. Und das haben sie zu Zehntausenden heute auf der Straße wieder zum Ausdruck gebracht, wo sie die Regierung aufforderten, nach anderen Möglichkeiten zur Sanierung des hochdefizitären Staatshaushalts zu suchen oder am besten gleich abzudanken. Oppositionschef Viktor Orban, der Abstimmungssieger, der mit seiner bisherigen Hassrhetorik einiges zur aufgeheizten Stimmung in Ungarn beigetragen hat, wählte seine Worte diesmal mit Bedacht. Bei seiner Rede vor etwa 150.000 Kundgebungsteilnehmern erwähnte er den Namen von Regierungschef Gyurcsány, seines großen Widersachers, nicht ein einziges Mal. Anders als bei den gewalttätigen Massendemonstrationen vor anderthalb Jahren sind die Kundgebungen in Budapest weitgehend friedlich verlaufen. Dafür sorgte ein riesiges Polizeiaufgebot. Nur vereinzelt kam es zu Scharmützeln. Allerdings werden am Abend noch Ausschreitungen befürchtet, da mehrere rechtsradikale Gruppen Protestmärsche angekündigt haben.
Mehr als 7 Jahre nach der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Georgi Gongadze in der Ukraine sind 3 ehemalige Polizisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Unklar blieb, wer die Ermordung des damals 31-Jährigen in Auftrag gegeben hatte. Tonbandaufnahmen hatten den früheren Präsidenten Leonid Kutschma schwer belastet. Gongadze war im September 2000 entführt und ermordet worden. Sein Tod hatte die Ukraine erschüttert, die damalige Regierung geschwächt und dem Umsturz von Ende 2004 den Weg bereitet. Das deutsche Bergbauunternehmen RAG zieht die Konsequenzen aus dem schweren Grubenbeben im Saarland vor 3 Wochen. Die Firma will dort den Kohleabbau noch einige Jahre reduziert weiterführen und im Jahr 2012 voraussichtlich ganz einstellen, also 2 Jahre früher als geplant. Damit könnten 2/3 der gegen 5000 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz behalten, teilte das Bergbauunternehmen mit. Im afrikanischen Dakar haben sich die 57 Mitgliedstaaten der Islamischen Konferenz erstmals ausdrücklich zu den Menschenrechten bekannt. Zum Abschluss ihres Gipfeltreffens verabschiedeten sie einstimmig eine Charta. Darin heißt es, die Mitgliedsländer müssten sich national und international für die Menschenrechte, die Demokratie und den Rechtsstaat einsetzen. Die Islamische Konferenz verurteilt zudem Terrorismus und Extremismus. Diese seien unvereinbar mit dem Islam. Der letztjährige Verlust bei SBB Cargo in Höhe von 190 Millionen Franken hat den ehemaligen SBB-Chef Benedikt Weibel überrascht. Die Krise habe für ihn aber nichts mit den Entscheiden zu tun, die er in seiner Zeit als SBB-Chef bis 2006 zu verantworten hatte. Das sagte Weibel in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. In Biasca im Tessin finden seit dem späten Nachmittag Gespräche zwischen der SBB und den Sozialpartnern statt. Das Treffen könne sich bis weit in die Nacht ziehen, hieß es. Die Parteien folgten mit ihrer Gesprächsbereitschaft einem Appell des Bundesrats. Die Sportübersicht des Tages beginnt mit einer Erfolgsmeldung der Schweizer Skirennfahrer. Uli Reist.
Daniel Albrecht fährt zum Saisonabschluss im Slalom von Bormio auf den 2. Platz, 32 Hundertstel Sekunden hinter dem Österreicher Reinfried Herbst. Marc Berto wird 10. Die Frauen sind ebenfalls in Bormio den letzten Riesenslalom der Saison gefahren, am schnellsten Elisabeth Görgl aus Österreich, 2. wird die Italienerin Manuela Mölk, 3. Katrin Zettel, Österreich. Nadja Stiege wird als beste Schweizerin 24. Morgen um 5.30 Uhr Schweizer Zeit startet die Formel 1-Saison mit dem Grand Prix von Australien. Aus der Pole Position geht Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes ins Rennen, von Platz 2 aus der BMW Sauberpilot Robert Kubica. Sein Teamkollege Nick Heidfeld ist 5. Weltmeister Kimi Räikkönen kam mit seinem Ferrari nur auf Startplatz 16. Um 17.45 Uhr haben 2 Fußballspiele der Super League begonnen. Gespielt sind rund 65 Minuten und GC führt 1:0 gegen Luzern. Xamax liegt 0:2 gegen Thun zurück.
Zum Wetter. Morgen Sonntag gibt es in der ganzen Schweiz einen Wechsel zwischen kurzen sonnigen Abschnitten und zum Teil kräftigen Regenschauern. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1200 Meter. Im Norden weht starker Südwestwind. In Schauernähe sind Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. Am Montag fällt im Norden besonders am Vormittag Regen. Schnee gibt es oberhalb von 600 bis 900 Metern. Im Süden scheint mit Nordwind oft die Sonne. Die Höchstwerte erreichen im Norden 9 und im Süden 17 Grad.
Echo der Zeit auf DRS 2 und der DRS Musikwelle, die weiteren Themen. Wo bleibt der Klartext? Der oberste Schweizer Sportfunktionär haut auf den Tisch des IOC. Der Grund: Tibet, China und Olympia. Was hätte ich denn anderes machen können? Der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel äußert sich erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn. Was denn sonst? Im Iran verlieren die Reformpolitiker bei den Parlamentswahlen, an denen viele von ihnen gar nicht teilnehmen durften. Das heißt aber nicht, dass der konservative Ahmadinejad gewinnt. Wo bleibt die Unterstützung? Arme islamische Länder erhoffen sich Hilfe aus dem riesigen Strom von Petrodollars. Ihre reichen Brüder schütteln ihre betuchten Häupter. Und wer killt eigentlich die italienischen Palmen? Antwort: Rhinophorus ferrugineus. Und der macht das sehr effizient. Echo der Zeit. Tibets Hauptstadt Lhasa ist praktisch im Ausnahmezustand. Einen Tag nach der blutigen Rebellion gegen China patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten durch die Straßen. Panzer sind unterwegs, alle Geschäfte sind geschlossen. In der übrigen Welt werden die Stimmen lauter, die China zum Dialog mit den Tibetern auffordern. Auch in der Schweiz, wo sich heute in Zürich 2000 Demonstranten zu einer Solidaritätskundgebung mit Tibet zusammengefunden haben. Und wo nicht nur Politiker, sondern auch der höchste Sportfunktionär mit deutlichen Worten auf den Plan treten. Lukas Schmutz, Forderungen an das IOC.
Jörg Schild, der Präsident des Sportdachverbands Swiss Olympic, ist von den aktuellen Vorgängen in Tibet schockiert. 5 Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele findet er, dass an Sport unter diesen Bedingungen kaum zu denken sei.
Irgendwann bin ich ja nicht nur Funktionär, bin auch der Mensch Jörg Schild. Und für mich ist der Rubikon jetzt überschritten. Ich bringe es nicht fertig, jetzt nur noch zu sagen, wir gehen dorthin, um Sport zu treiben. Sonst kann ich am Morgen nicht mehr in den Spiegel schauen.
Nicht anders geht es Mario Fehr. Der Zürcher SP-Nationalrat leitet die parlamentarische Gruppe Tibet. Er sagt:
Es kann nicht angehen, dass die Olympischen Sommerspiele in Peking stattfinden, während gleichzeitig auf dem Dach der Welt ein Blutbad stattfindet.
Verantwortlich für die Austragung der Olympischen Spiele ist das Internationale Olympische Komitee IOC. Es hat seinen Sitz in Lausanne, Aussicht auf den Genfersee und auch heute reger Besuch im Olympischen Museum, das die olympische Vergangenheit zeigt. Zur Gegenwart im Olympialand China allerdings, wo die Gewalt gegen die Tibeter derzeit eskaliert, mag sich das Olympische Komitee nicht äußern, auch auf Nachfrage nicht. Deshalb meint Mario Fehr:
Das Schweigen des IOC ist unerträglich.
Fehr fordert das Internationale Olympische Komitee auf, endlich die Versprechungen einzufordern, die die Chinesen bei der Vergabe der Spiele an Peking gemacht haben. Die Gegenwart zeige, dass sich die Chinesen um die versprochenen Verbesserungen der Menschenrechte futierten. Nochmals Mario Fehr:
Das Internationale Olympische Komitee ist gefordert, wenn es nicht zu einer Verbesserung der Menschenrechtssituation in Tibet und in China kommt, dann muss meines Erachtens das Internationale Olympische Komitee Peking die Spiele wieder entziehen.
Swiss Olympic-Chef Schild hält das für ausgeschlossen. Aber was tun? Die Spiele boykottieren? Der ehemalige Basler FDP-Regierungsrat Jörg Schild winkt ab.
Ein Boykott bringt's nicht.
Das habe die Vergangenheit klar gezeigt. Im schlechtesten Fall müsse man dann sogar mit einem Mitleidseffekt mit den Chinesen rechnen. Schild glaubt weiter, dass der Dialog der aussichtsreichste Weg sei. Und auch er findet, dass der Sport nicht auf die Politik warten soll, um die Missstände anzuprangern. Der Sport selbst müsse klar Stellung beziehen, also konkret das IOC. Und nötigenfalls will Schild persönlich nachhelfen.
Ich habe eigentlich erwartet, dass heute eine Stellungnahme des IOCs auf dem Tisch liegt. Bisher ist das nicht geschehen. Also wenn bis am Montag nichts geschehen ist, dann würde ich beim IOC in Lausanne mein Unbehagen darüber ausdrücken.
Das Unbehagen über die Olympischen Spiele in China ist allgemein und wächst. Und das Schweigen der IOC-Männer ist wohl nur das deutlichste Zeichen dafür.
Lukas Schmutz. In Biasca, sind die Sozialpartner im Streit um die Arbeitsplätze von SBB Cargo, wie gehört, zusammengesessen, um zu bereden, wie es weitergehen könnte im Streit um die Arbeitsplätze bei der Güterbahn. Und sie sitzen und sie reden immer noch und wie es aussieht, noch länger. Jedenfalls haben sie eben einen Fleischgrill aufstellen lassen, wie mir eben berichtet wurde. SBB-Chef Andreas Mayer erklärte vor ziemlich genau einer Stunde:
Wir haben bisher uns intensiv ausgetauscht. Wir haben auch viel einander zugehört und wir haben vereinbart, dass wir für den Moment über den Inhalt der Gespräche Vertraulichkeit bewahren. Ich habe sehr viel Verständnis für den Kanton Tessin, für die Tessinerinnen und für die Tessiner. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Fortführung der Gespräche heute Abend Fortschritte machen werden. Aber das liegt an beiden Seiten.
SBB-Chef Andreas Mayer vor einer Stunde in Biasca. Dort bleibt es jetzt also vorerst einmal ruhig, jedenfalls den Medien gegenüber. Einer, der bisher geschwiegen hat, heute aber redete, ist Mayers Vorgänger, Benedikt Weibel. Ihm war vergangene Woche vorgeworfen worden, er sei derjenige, der dieses Debakel angerichtet habe. Der rote SP-Filz an der Spitze von SBB und SBB Cargo habe Misswirtschaft betrieben. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio Deres hat Weibel zu diesem Vorwurf heute erstmals Stellung genommen. Er wies sie zurück und er äußerte sich dazu, wie es weitergehen könnte. Oder eben nicht. Urs Sigrist fasst zusammen.
Das Gütergeschäft der SBB war auch schon unter Weibel eine Baustelle. Immer wieder wurde umstrukturiert, auch Verluste gehörten dazu. Im letzten Jahr Weibels an der Spitze der SBB, 2006, waren es 29 Millionen Franken. Dass die Verluste im letzten Jahr aber derart hochschnellten auf 190 Millionen, das hat den früheren SBB-Chef überrascht. Und zum Vorwurf von Verkehrsminister Leuenberger, dass Weibel den kritischen Zustand und die schlechten Zahlen und Berechnungen von SBB Cargo nicht bemerkt habe, sagte Benedikt Weibel in der Samstagsrundschau:
Dort ist eine gewisse, wahrscheinlich Ungewissheit gewesen, aber die muss ich einfach sagen, die nehme ich nicht auf mich ab. Ich bin zuständig bis Ende 06. Und wenn man mir einen Vorwurf machen muss oder will machen, muss man mir sagen, was habe ich für einen Fehler gemacht, was habe ich für eine Unterlassung gemacht.
Vieles an den Vorwürfen jetzt sei Politik. Denn es war ja auch die Politik, welche vor 1999, vor der Liberalisierung, die Bedingungen festlegte, unter denen SBB Cargo, aber auch die kleinere BLS Lötschberg-Linie zu verkehren haben.
Man hat dann ein weltweites Unikum gemacht. Also zwei Unternehmungen, die im gleichen Staat gehören, haben gegeneinander im Wettbewerb gekämpft und BLS als eigentlich Unterlieferant von der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn ist die Bahn, die Europa wie sagt, wir wollen eigentlich den Markt beherrschen.
Immer wieder habe auch er mit der Deutschen Bahn verhandelt. Noch 2005 sei unter strenger Geheimhaltung über ein Zusammengehen im Nord-Süd-Korridor diskutiert worden. Mit klarem Ausgang.
Das geht nicht. Also ich bin überzeugt, ich glaube, sie könnten uns nicht einmal kaufen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen.
Da will der alte Chef dem Neuen zwar nicht reinreden, aber die Möglichkeiten, Partner für SBB Cargo zu finden und diese so aus dem Alleingang zu führen, diese Möglichkeiten sind für Weibel begrenzt, denn auch in Italien sind entsprechende Pläne bereits gescheitert. Zur aktuellen Streiksituation wollte sich Weibel nicht äußern. Nur so viel, das sei wohl der erste Streik bei der SBB seit dem Generalstreik 1918, das tue ihm weh. Und er, der in den 14 Jahren an der Spitze der SBB selber 12.000 Stellen abgebaut hat, ohne dass gestreikt wurde, meinte nur, man müsse mit den Bändern halt viel reden. So wie das jetzt ja im Tessin auch geschieht.
Urs Sigrist, das ganze Gespräch mit Benedikt Weibel können Sie in unserem Internetdossier SBB finden auf drs.ch. Iran hat gestern ein neues Parlament gewählt. Rund die Hälfte der Wahlbezirke ist bisher ausgezählt und es ist herausgekommen, was zu erwarten war. Die konservativen Kräfte gewinnen. Sie können im neuen Parlament mit rund 70% der Sitze rechnen. Allerdings, im Iran ist konservativ nicht gleich konservativ. Der Sieg der Konservativen ist nicht auch ein Sieg des konservativen Präsidenten Ahmadinejad. Unser Iran-Korrespondent Werner van Gent erläutert.
Auch wenn die Sitzverteilung im größten Wahlbezirk Teheran noch nicht bekannt gegeben wurde, rechnet man nicht damit, dass die Reformbewegung ihre Präsenz im neuen Parlament stark verbessern wird. Das vermag auch kaum zu verwundern, denn im Vorfeld der Wahlen hatte der religiös-politische Wächterrat rund 1700 Reformkandidaten wegen fehlender Loyalität gegenüber der Islamischen Revolution von der Teilnahme ausgeschlossen. In vielen Bezirken hatten die Wähler und Wählerinnen deshalb gar nicht die Möglichkeit, für einen Kandidaten der Reformbewegung einzulegen. Dennoch, auch dort, wo die Reformkandidaten zugelassen waren, haben die Konservativen mehrheitlich gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 65% deutlich über der Beteiligung vor 4 Jahren. Damals waren nur gerade 51% der Iraner und Iranerinnen an die Urnen gegangen. Die 7-jährige Amtszeit des Reformpräsidenten Khatami hatte damals zu einer weit verbreiteten Verdrossenheit geführt. Ein Jahr später wurde überraschend der ehemalige Bürgermeister Mahmoud Ahmadinejad gewählt. Ist Iran nun also endgültig auf den radikalen Kurs Ahmadinejads eingeschwenkt? Diese Schlussfolgerung wäre voreilig. Denn konservativ ist in Iran nicht gleich konservativ. So konnte der ehemalige Chefunterhändler im Atomstreit mit dem Westen, Ali Larijani, in der heiligen Stadt Qom eine große Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen. Larijani ist ein überzeugter Konservativer und Vertrauter des geistlichen und politischen Führers der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei. Larijani hat sich öffentlich distanziert von der Taktik des Präsidenten im Atomstreit, vor allem aber dessen Wirtschaftspolitik immer wieder stark angegriffen. Diese Konservativen bewegen sich strikt im Rahmen der Islamischen Republik. Sie wollen zum Beispiel, anders als viele Reformpolitiker, die weitreichenden Befugnisse des obersten Führers nicht beschneiden. Mit anderen Worten, die Konservativen wollen den Misserfolg der Ultrakonservativen von Ahmadinejad korrigieren, ohne aber die Struktur des Gottesstaates anzuzweifeln. Im neuen Parlament werden Konservativen wie Larijani für Ahmadinejad das viel größere Problem darstellen, als es die Reformer je hätten bilden können. Längst hat der Wahlkampf für den in einem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen eingesetzt. Auch dort wird die Reformbewegung kaum mit Erfolg rechnen können. Gestern mussten die Iraner und Iranerinnen zwischen Konservativen und Ultrakonservativen wählen. Das wird in einem Jahr kaum anders aussehen.
Werner von Gent.
Die muslimischen Länder verlangen weltpolitisch mehr Gewicht, vor allem um dem Westen, dem sie Islamfeindlichkeit vorwerfen, die Stirn zu bieten. Diese Absicht formulierte unter großem Beifall Senegals Präsident Wade als Gastgeber des islamischen Gipfels in Dakar.
Il nous faut renforcer le socle de notre unité et bâtir les fondements de notre cohésion.
Die islamische Weltgemeinschaft müsse sich enger zusammenschließen, um so endlich die ihr zustehende Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Eine bedeutendere Rolle der 57 Länder der Islamischen Weltkonferenz ist aber auch eine Herausforderung für die UNO, zumal diese Staaten punkto Menschenrechte, punkto Meinungsäußerung oder Pressefreiheit, sagen wir mal, ihre eigenen Vorstellungen haben. Auf dem Gipfel spielte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon diesen Konflikt herunter.
The UN and OIC stand side by side and I look forward to increasing UN-OIC.
Die UNO und die Organisation der islamischen Länder stünden Seite an Seite. Eine verstärkte Kooperation sei nicht nur wünschbar, sondern auch nötig. Zum Abschluss des islamischen Gipfels aus Dakar der Bericht von Fredrik Steiger.
Geeint, geläutert und gestärkt wollten die 57 Mitglieder der Islamischen Weltkonferenz OIC, die rund einen Viertel der Weltbevölkerung repräsentiert, aus ihrem Treffen hervorgehen. Kritisch wollte man sich fragen, weshalb viele muslimische Länder sowohl wirtschaftlich als auch in Sachen Demokratie und Menschenrechte im Rückstand sind auf das Gros der UNO-Mitgliedländer. Doch diese Diskussion wurde kaum geführt, von Lösungsrezepten kann keine Rede sein. Wohl auch deswegen nicht, weil bei einer nüchternen Analyse viele der versammelten Staats- und Regierungschefs sich und ihr Regime hätten in Frage stellen müssen. Bloße Kosmetik blieb die angestrebte ganz große Reform der Charta der Islamischen Weltkonferenz. Zwar vermochte der rührige türkische Generalsekretär Ekmeleddin İzanoglu das zuvor verschlafene Hauptquartier der Organisation im saudischen Jeddah wachzurütteln, doch gegen einen allzu engen Schulterschluss sperrten sich besonders afrikanische Länder. Aus Angst, noch stärker in den Sog der finanzkräftigen Ölmonarchien am Golf oder des Iran zu geraten. und echte Solidarität in Form eines Finanzausgleichs zwischen armen und reichen Mitgliedstaaten, wie er in der Europäischen Union längst eine tragende Säule ist, konnte auch in Dakar bloß ansatzweise und auf freiwilliger Basis etabliert werden. Da sind gewaltige Hoffnungen enttäuscht worden. Und das trotz der fast 1000 Milliarden zusätzlicher Dollars, welche der rekordhohe Ölpreis in einzelne muslimische Länder spült. Erfolgreich bewegte der Gipfel immerhin die beiden Mitglieder Tschad und Sudan zu einem Friedensschluss. Ein Scheitern wäre blamabel gewesen, zumal die muslimischen Länder beweisen wollen, dass sie künftig Konflikte untereinander selber schlichten können. Höchst zweifelhaft bleibt aber, ob der in Dakar vereinbarte Frieden dauerhaft ist. Gelungen ist es der Islamischen Weltkonferenz schließlich, sich zum Schiedsrichter über die tatsächliche oder empfundene Islamfeindlichkeit in der Welt aufzuschwingen. Die neue Beobachtungsstelle über Islamophobie stellte erstmals und mit großer Resonanz einen umfangreichen Bericht vor. Nun soll systematisch Druck gemacht werden auf Länder mit islamfeindlichen Tendenzen. Geschlossen fordern die versammelten 57 Oberhäupter, Islamfeindlichkeit auch mit einer Begrenzung der Meinungsäußerungs- und Medienfreiheit im Völkerrecht zu bekämpfen. Dafür wollen sie sich in der UNO und dort vor allem im Menschenrechtsrat einsetzen. Sie verschweigen hingegen, dass vielen wenig demokratischen Regimen umfassende Freiheiten ohnehin ein Dorn im Auge sind. Denn davon profitieren die Zivilgesellschaft und die Opposition. Hier geht also vom Dakar-Gipfel ein fatales Signal zur Freiheitsbegrenzung aus. Das liegt zwar durchaus im Interesse mancher Herrscher, aber gewiss nicht in jenem der muslimischen Völker.
Fredrik Steiger aus Dakar, Senegal. Zum Schluss noch dies. Er ist so groß wie ein Daumen, er lebt ganz versteckt und er hat einen tödlichen Appetit. Tödlich zumindest für italienische Palmen. Der Rüsselkäfer hat sich durch das exotische Baumwerk von Ligurien bis nach Sizilien durchgefressen. Inzwischen spricht Italien bereits vom Palmenkiller. Rolf Pellegrini über das große Problem mit dem kleinen Rüsselkäfer.
Nur Sand, Meer, Palmen, ich und du genießen den Strand, uns und die Ruh. Solch großartig beschwingte Laienpoesie findet nun dank Internet eine Nische an der Seite Heines und Goethes. Freilich, der Schreiber weiß offenbar noch nicht, dass in der Palme, in vielen Palmen, in Zehntausenden der Tod sitzt, in Form eines schmucken, roten, 4 bis 10 Zentimeter langen Käfers. Rhinophorus ferruginius ist seine wissenschaftliche Bezeichnung. In Sizilien allein sind 5000 Palmen vom Käfer und seinen Larven befallen. 2000 wurden schon gefällt. In Kampanien, wo die malerischen Silhouetten der Palmen an den Küsten abends, wenn die Schatten länger werden, die Müllberge an ihren Füßen vergessen lassen, sind schon 2000 krank. Doch der Käfer ist auch in Apulien, in Kalabrien, Latium, in den Marken, in der Toskana, in Ligurien, auf Sardinien zu finden, ein bisschen überall also. Er respektiert nichts. In Rom machte er selbst vor den vatikanischen Palmen jenseits der hohen Mauern des Kirchenstaates nicht Halt. Aus Ägypten sei der Käfer wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren importiert worden, meinen die Forscher des Pflanzenschutzinstitutes in Neapel. Französische Experten vermuten, die Côte d'Azur sei von Italien aus verseucht worden. Italienische Experten meinen, nein, nicht so. Er habe ganz im Gegenteil von Frankreich aus die italienischen Gefilde erreicht. Die globalisierte Welt ist eben eine verwebte, große Gemeinschaft mit eingefleischten nationalistischen Überbleibseln und Reflexen. Ursprünglich soll der schöne Käfer aus Melanesien und Indien stammen. Von dort aus kommend habe er sich schließlich in der Mittelmeergegend verbreitet, heißt es. Ein Problem ist, laut den Forschern in Neapel, dass der Schmarotzer in Asien die Palmen unten am Stamm angreift, in Italien hingegen von der Krone her seine langen Tunnels in den Baum frisst. In Asien ist er daher leichter erkennbar als in Spanien, Italien und Frankreich. Die befallenen Bäume können rascher gefällt werden. Freilich, in den letzten Jahren hat man offenbar ein bisschen geschlafen, das Problem nicht so ernst genommen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Daher konnte sich das Tierchen so rasch vermehren, von Palme zu Palme gehend. Mittlerweile hat die EU-Kommission Meldeauflagen erlassen. Es können nach den neuen Quarantäneregeln auch nur noch ganz kleine Palmen mit einem Stämmchendurchmesser von maximal 5 Zentimetern exportiert werden. Allein im letzten Jahr hätten dadurch die italienischen Pflanzenexporteure Einbußen von 40 Millionen Euro erlitten, klagen derweil die Händler. Das bekümmert sie weit mehr als die drohende Veränderung der Mittelmeerufer. Wie entsetzlich kahl müssen die Strandpromenaden in ein paar Jahrzehnten aussehen, wenn nicht bald ein Mittel gefunden wird, um den effizienten, kleinen Vielfraßen den Garaus zu machen. In den Labors wird derweil mit heißen Köpfen unter Druck geforscht. Zeit, um das Verhängnis aufzuhalten, bleibt nicht viel.
Rolf Pellegrini, das große Problem mit dem kleinen Käfer. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetle. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Kaspar Selg.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.